So, heute haben wir Pfingstsonntag. Pfingsten ist das Fest, wo wir, wie Jesus schon erwähnt hatte, feiern, dass Jesus durch seinen Geist die Gemeinde gegründet hat. Das ist eines seiner Wirken in dieser Welt. Eines seiner wichtigsten, neben dem, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er die Welt geschaffen hat, ist aber auch dieser Grundstein, den er mit der Pfingsten gelegt hat für die Gemeinde, eines seiner wichtigsten Handeln, das er getan hat, eines seiner wichtigsten Werke in dieser Welt. Und wir wollen uns heute mit Gott weiter beschäftigen, anhand des Glaubensbekenntnisses. Und wir wollen uns mit dem fragen, was wir sonst noch über das lernen können, was Gott in dieser Welt getan hat. Möchte aber zu Anfang einfach beten und Gott einladen, jetzt hier zu uns zu sprechen. Gott, danke, dass du in der Welt wirkst. Das ist etwas, was wir heute ganz bewusst auch, woran wir uns erinnern dürfen, was wir feiern dürfen, dass du am Wirken bist, dass du jetzt auch hier bist und jetzt auch hier wirken möchtest, heute Morgen. Ganz konkret an uns. Ich möchte dich dazu einladen, dass du durch deinen Geist zu uns sprichst, durch das, was hier auch in der Bibel zu finden ist, an guten Gedanken, dass das etwas ist, was etwas mit uns macht. Ich lade dich ein, hier heute Morgen zu uns zu sprechen, unser Leben anzurühren und auch da, wo es nötig ist, vielleicht etwas zu verändern. Darum bitte ich dich, Jesus, in deinem Namen. Amen. Wir schließen heute unsere kleine Mini-Reihe ab für den ersten Teil des Glaubensbekenntnisses, wo es um den Vater geht. Wir haben uns ja jetzt mit verschiedenen Stufen damit beschäftigt, wer Gott ist, wie wir Gott kennenlernen können, was das für ein Gott ist, mit dem wir es da zu tun haben, was das für ein Gott ist, an den wir glauben. Wir haben gesehen, in welcher Beziehung er zu uns steht. Zum Beispiel als Vater, so wie das im Bekenntnis erwähnt wird. Wir haben uns mit seinen Eigenschaften beschäftigt, stellvertretend mit einer Eigenschaft, dass er allmächtig ist. Wir haben gesehen, was für eine Macht er hat und was das bedeutet, dass er Macht hat. Dass das etwas ist, was für unser Leben von Bedeutung ist, weil es bedeutet, dass er die Welt in seiner Hand hält und dass er unser Leben in seiner Hand hält, in seiner guten, allmächtigen Hand. Und heute wollen wir uns, wie ich schon erwähnt habe, damit beschäftigen, dass Gott handelt und wie er handelt, wie er wirkt. Und ich habe hier nochmal den ersten Teil des Bekenntnisses für uns mitgebracht, einfach so als Erinnerung, dass wir das immer wieder für uns vor Augen haben. Und ich lese das mal vor. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und hier wird Gottes Wirken stellvertretend durch sein Handeln als Schöpfer vorgestellt. Durch das erste Werk, das er getan hat, an unserer Welt, dass er sie überhaupt ins Leben gerufen hat. Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und als ich über die Allmacht gesprochen habe, habe ich ja schon Beispiele dafür gebracht, dass wir sehen können, was für ein immenser Aufwand das ist, diese Welt zu erschaffen. Was für eine Macht dahinter stehen muss. Was das bedeutet, dass Gott das alles ins Leben gerufen hat, was wir hier sehen, was wir nicht sehen, weil es so klein ist, was wir nicht sehen, weil es so weit entfernt von uns ist. Aber alles das bedeutet, dass dieses Wesen, das das ins Leben gerufen hat, unendliche, unvorstellbare Macht hat. Und ich möchte eine Stelle dazu lesen aus dem Hebräerbrief im Neuen Testament, aus Hebräerbrief 11, Vers 3. Da wird nämlich etwas über diese Schöpfung gesagt. Und da steht, aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen worden ist und dass so aus Unsichtbarem das Sichtbare entstanden ist. Also wir glauben, dass die Welt durch Gott aus dem Nichts erschaffen wurde. Da war vorher gar nichts. Da war nicht mal Leere, das ist unvorstellbar für uns, einfach nichts. Und Gott hat ein Wort gesprochen und dann ist etwas da gewesen. Dann hat er etwas in Bewegung gesetzt, was vorher nicht da war. Er hat die Welt aus dem Nichts erschaffen, was für eine Macht. aber auch, was für ein Ausdruck eben seiner Liebe und seiner Beziehung, dass er das gemacht hat, dass er diesen Weg gegangen ist, dass er dieses erste Werk an dieser Welt vollbracht hat, weil er wusste schon damals, wie das alles sich weiterentwickeln wird. Er hat die Welt gemacht, damit wir Menschen in dieser Welt Raum finden. Und er hat uns Menschen gemacht, damit wir Menschen ihm ein Gegenüber sind, damit wir Beziehung mit ihm haben. All das, immer wieder, kommt alles zusammen. Beziehung, seine Eigenschaften und sein Handeln. Und ich möchte etwas über seine Schöpfung nachdenken, was das bedeutet jetzt für uns. Und ich möchte einen ersten Punkt ansprechen. Gott hat die Welt erschaffen und wir sollen gut auf sie Acht geben. Gott hat die Welt erschaffen und wir sollen gut auf sie Acht geben. Das ist das Erste, was für mich so als eine Konsequenz aus dem ist, dass Gott dieses Werk der Schöpfung vollbracht hat. Als er das Volk aus Ägypten befreit hat, das Volk Israel, und sie dann Stück für Stück über viele Jahrzehnte dann in das gelobte Land hineingebracht hat, da hat er seinem Volk einen besonderen Auftrag über den Umgang mit dem gelobten Land gegeben. Und das ist eine sehr interessante Idee, die Gott für sein Volk dort mitgegeben hat. Und ich möchte das vorlesen aus 3. Mose. 3. Mose 25, die Verse 1 bis 5. Das ist eigentlich noch ein längerer Text und noch spannender, wenn man weiterliest. Aber ich möchte mich auf diesen Abschnitt beschränken. Also 3. Mose 25, die Verse 1 bis 5. Der Herr sprach zu Mose auf dem Berg Sinai. Rede zu den Israeliten und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, soll das Land Sabbatruhe zur Ehre des Herrn halten. 6 Jahre sollst du dein Feld besehen, 6 Jahre sollst du deinen Weinberg beschneiden und seinen Ertrag ernten. Aber im 7. Jahr soll das Land eine vollständige Sabbatruhe zur Ehre des Herrn halten. Dein Feld sollst du nicht besehen und deinen Weinberg nicht beschneiden. Den Nachwuchs deiner Ernte sollst du nicht ernten und die Trauben deines beschnittenen Weinstocks sollst du nicht lesen. Für das Land soll es ein Jahr der Sabbatruhe sein. Der Sabbat des Landes selbst soll euch ernähren. Dich, deinen Knecht, deine Magd, deinen Lohnarbeiter, deinen Halbbürger, alle, die bei dir leben, auch deinem Vieh und den Tieren in deinem Land wird sein ganzer Ertrag zur Nahrung dienen. Ein faszinierendes Konzept. Gott, bevor sie in das Land hineinkommen, gibt er ihnen schon einen Auftrag. 6 Jahre dürft ihr das Land verwenden. Ihr dürft es beackern, ihr dürft damit arbeiten, ihr dürft es ernten, ihr sollt euch darum kümmern, ihr sollt es verwalten, das ist alles gut. Aber ein 7. Jahr soll immer ein Jahr der Ruhe sein, wo das Land nicht bestellt wird, wo es nicht bearbeitet wird, wo nicht gepflügt wird und nicht geerntet wird, wo das Land einfach brach liegen darf. Wieso hat Gott das gemacht? Damit das Land zur Ruhe kommen kann, das sagt er hier. So wie er dem Menschen einen Sabbattag geschenkt hat, einen Ruhetag einmal in der Woche, damit der Mensch zur Ruhe kommt, dass er keine Arbeit tut, nicht etwas, was darauf ausgerichtet ist, für seinen Unterhalt zu sorgen und so weiter, damit der Mensch einfach Frieden finden kann in diesem Rhythmus. Genauso soll auch das Land Ruhe finden dürfen. Und ich finde, das ist ein sehr moderner Gedanke. Ein Gedanke, der heute wieder zurückentdeckt wird, dass wir nachhaltig mit unserer Natur umgehen sollen. Nachhaltig bedeutet nicht ausrauben. Nicht bis zum letzten ausquetschen, bis nichts mehr da ist, sondern so arbeiten, dass wir dauerhaft etwas haben von der Natur, in der wir leben. Diesen Gedanken hatte Gott schon damals für sein Volk mitgegeben, vor über 3000 Jahren. Wir sollen unsere Natur, unsere Umwelt nicht überfordern und nicht auslaugen. Und wieso? Weil das, was wir hier alles draußen sehen, alles das, was Gott uns geschaffen hat als sein Schöpfer, dieses Werk, das er gemacht hat, das ist nicht unser Eigentum. Das ist nicht etwas, was uns gehört, sondern es ist etwas, was uns anvertraut ist. Das ist eine Leihgabe Gottes, auf die wir aufpassen sollen, für die wir Verwalter sein sollen. Aber es ist nicht unser Eigentum, mit dem wir tun und lassen dürfen, was wir wollen, sondern wir haben einen ganz konkreten Auftrag von Gott, wie wir damit umgehen sollen. Und ich möchte aus 1. Mose einen Vers lesen, in einer anderen Übersetzung als die, die ich normalerweise hier habe, weil es dort besser zur Sprache kommt. 1. Mose 1, Vers 28. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. In anderen Übersetzungen steht dort: Herrscht darüber. Aber dieses Herrschen, das habe ich auch schon öfters gesagt, meint nicht ein Ausnutzen wie ein Tyrann, sondern ein gutes Fürsorgen, ein gutes Achtgeben. Wir sollen auf diese Erde Achtgeben. Wir sollen kreativ sein. Wir sollen umgehen mit dieser Erde. Wir sollen sie uns in einem Stück weit zu eigen machen. Das dürfen wir. Aber in dem Sinne, wie Gott sich das gedacht hat. In dem Sinne, dass es mit seinen Vorstellungen davon, wie es in dieser Welt aussehen soll, übereinstimmt. Das ist keine Narrenfreiheit, tun und machen zu können, was wir wollen. Und wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, als ganze Menschheit und jeder persönlich: Kommen wir diesem Auftrag nach? Wie sind wir diesem Auftrag bis jetzt nachgekommen, dass wir mit Gottes gutem Geschenk umgehen, dafür verantwortlich sind? Und wenn ich mir die Welt anschaue, wenn ich das Ganze mal versuche zu überblicken, muss ich ganz ehrlich sagen, die Antwort muss lauten: Nein. Wir sind diesem Auftrag nicht wirklich gut nachgekommen. Wir überfordern unsere Welt. Definitiv. Wenn jeder Mensch auf dieser Welt so leben würde wie du, dann würde die Welt das nicht aushalten. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Wir gehen nicht gut mit dieser Welt um. Und wir haben uns zu lange, zu wenige Gedanken darüber gemacht, welche Folgen unser Handeln hat. Was wir anrichten, wenn wir in diese Natur eingreifen. Früher spielte das keine große Rolle, weil wir als Menschen gar nicht so zahlreich waren, dass wir wirklich nachhaltig hätten Schaden zufügen können. Wenn es auf der ganzen Welt vielleicht 100 Millionen Menschen gibt, vielleicht 10 Millionen Menschen gibt, auf der ganzen Welt, dann können diese 10 Millionen Menschen leben, wie sie wollen. Sie werden dieser Welt nicht nachhaltig Schaden zufügen. Gerade noch mit der Technik, die es damals gab. Aber wir sind bei 7, bald 8, vielleicht 9 Milliarden Menschen. Und wir haben Technik, die in der Lage ist, diese Welt komplett zu vernichten. Wir haben eine ganz andere Verantwortung jetzt. Und dieser Verantwortung müssen wir uns stellen. Und ich sage auch auf der anderen Seite, das kann nicht das Ziel sein, dass wir sagen: Na gut, dann back to the nature. Dass wir sagen, wir wollen wie die Urvölker werden, in Zelten wohnen und auf alles das verzichten, was wir uns irgendwie auch erarbeitet haben. Als müssten wir gucken, dass wir bloß keine Spuren in dieser Welt hinterlassen. Als hätte es uns nie gegeben, so zu leben. Das ist unrealistisch und es wird nicht funktionieren. Das kann auch nicht das Ziel sein. Denn wenn wir den Schöpfungsauftrag sehen, Gott hat uns den Auftrag gegeben, Spuren zu hinterlassen. Das ist definitiv so. Wir dürfen kreativ in dieser Welt arbeiten. Wir dürfen uns an dem bedienen, was da ist. Das dürfen wir. Aber die Frage ist immer: Wie tun wir das? In welchem Umfang? Und mit welchen Folgen? Unser Handeln hat Konsequenzen. Unser Leben hat Konsequenzen. Und dem müssen wir uns stellen. Letzte Woche habe ich gesagt, Gott zieht den Stecker. Gott entscheidet darüber, wann es mit dieser Welt zu Ende geht. Und davon bin ich überzeugt. Er hat das letzte Wort in allem. Aber, und das ist jetzt ein wichtiges Aber, wir entscheiden darüber, wie es für uns weitergeht, bis es soweit ist. Wir entscheiden darüber, wie übel es für uns und unsere Nachkommen wird, bis es soweit ist. Wir entscheiden darüber, in welcher Hütte wir wohnen, bis Gott kommt. Diese Verantwortung und diese Freiheit und diese Möglichkeit haben wir und dem müssen wir uns stellen. Stellt euch vor, ihr seid Eltern, wenn ihr Eltern seid, oder ihr seid Kinder, wenn ihr Kinder seid, und ihr als Eltern fahrt in den Urlaub oder ihr als Kinder, eure Eltern fahren in den Urlaub und überlassen euch ihr Haus. Und sie sagen, oh, wir gucken mal, wann wir zurückkommen, wir lassen das mal so ein bisschen auf uns zukommen. Und jetzt seid ihr in diesem Haus und die Eltern werden irgendwann zurückkommen. Und ihr seid vor der Frage, in was für einem Haus möchte ich wohnen, bis meine Eltern zurückkommen? Möchte ich in einem aufgeräumten Haus wohnen, wo ich es mich traue, mein Essen auf den Tisch zu stellen? Wo ich es mich traue, vielleicht auch Freunde mitzubringen? Oder möchte ich in einer Siffhütte wohnen, bis meine Eltern wieder da sind? Das ist die Frage, vor der wir stehen. Gott hat uns sein Haus zur Verfügung gestellt. Und er hat uns den Schlüssel gegeben. Und er hat gesagt, pass darauf auf, bis ich zurückkomme. Und wir entscheiden darüber, ob wir in einer Siffhütte wohnen wollen, die uns schadet, oder ob wir in einem aufgeräumten Haus wohnen wollen, in dem es uns gut geht. Das ist die Frage, vor der wir hier stehen. Auf der anderen Seite möchte ich auch sagen, ich kann nicht der Retter dieser Welt sein. Wenn ich mein ganzes Leben so umstelle, dass ich auf alles verzichte, was irgendwie schädlich für diese Welt ist, dann wird das keinen Einfluss auf diese Welt nehmen. Ganz ehrlich, wird es nicht. Wenn wir sogar als ganzes Land hier, Deutschland, das machen würden, dann hätten wir vielleicht 3% dessen, was in der Welt an Sachen schiefläuft, korrigiert. Da ist keiner von uns alleine kann Retter dieser Welt sein. Und wenn ich das als Auftrag sehen würde, durch mein Handeln diese Welt zu retten, dann würde ich mich überfordert fühlen. Dann wäre das eine Überforderung. Wie kann also ein vernünftiger Ansatz aussehen, um mit dieser Verantwortung umzugehen? Ich habe das für mich so formuliert. Mein Ziel ist es, mein Leben so zu gestalten, dass der negative Einfluss auf die Umwelt geringer wird und der positive Einfluss auf diese Welt größer wird. Ich lese das nochmal vor. Mein Leben so zu gestalten, dass der negative Einfluss auf diese Welt geringer wird und dass der positive Einfluss auf diese Welt größer wird. Und das ist für mich ein realistisches Ziel. Etwas, wo ich etwas vor Augen haben kann, wo ich mir Ziele setzen kann in einem Umfang, den ich leisten kann. Und wenn jeder von uns, jeder auf der Welt dieses Ziel so verfolgen würde, in den Umfang, den er hat, und da hat ein Politiker mehr Macht als ich, dann würde unsere Welt sich in eine gute Richtung entwickeln. Aber ich für mich kann nur dieses Ziel mir setzen. Ich kann es nicht als Ziel setzen, die ganze Welt zu verändern, weil dann würde ich mich komplett überlasten. Und in diesem Ziel, auf diesem Weg, ist es wichtig, dass wir auch voneinander lernen. Wir als Gemeinde hier sind ein Wissenspool. Hier sitzen ganz unterschiedliche Leute mit ganz verschiedenen Hintergründen. Der eine weiß was über Technik, der andere weiß was über Natur, der dritte ist praktisch, der vierte ist theoretisch. Wir können voneinander lernen. Wir machen Erfahrungen, gute oder schlechte. Und dass wir das auch nutzen für uns. Hey, welche Erfahrung machst du damit, auf Plastik zu verzichten? Einfach davon zu lernen. Welche Erfahrung machst du damit, vielleicht mit Repair-Cafés, die es gibt? Welche Erfahrung machst du mit Tauschbörsen? Können wir vielleicht sowas anstoßen? Wir haben Kaffee und Klamotte, ein ganz tolles Projekt, wo genau so etwas auch mit dazu beiträgt, dass Sachen wiederverwendet werden. Wir haben ja einen Wissenspool und den dürfen wir, sollen wir nutzen, dass wir kreative Lösungen finden in dem Bereich, der für uns möglich ist. Und wenn du Ideen dafür hast, hey, dann sei mutig. Wir wollen auch ein Raum sein als Gemeinde, wo man Ideen ausleben kann, wo man Neues anpacken kann, neue Lösungen finden kann. Deine Gedanken sind wichtig, deine Ideen sind wichtig. Nicht alles wird funktionieren, nicht alles lässt sich umsetzen, aber wir dürfen es zumindest versuchen und wir dürfen zumindest die richtige Richtung einschlagen. Ich habe mal 2 Bücher mitgebracht, ich selbst habe sie nicht gelesen, ist auch schwer zu erkennen, aber ich habe mal reingeschaut und das klingt sehr interessant. Es kann auch vielleicht herausfordern, vielleicht auch mal gegen den Strich gehen, aber das ist 2 Bücher von Thomas Weißenborn, einem Lehrer am Marburger Bibelseminar. Das eine heißt Anders Leben, eine Familie versucht's. Der Selbstversuch, ein Jahr lang quasi mit fairen Lebensmitteln zu handeln, arbeiten oder mit Konsum zu reduzieren und so weiter. Ein Selbstversuch. Wie sie das erlebt haben, wenn sie versucht haben, ihr Leben umzugestalten, dass das nachhaltig ist. Und das zweite ist eher so der theoretische Bereich, dann Christsein in der Konsumgesellschaft. Einfach mal vielleicht sich eben über sowas auch Gedanken holen. Nachdenken, was ist möglich, was kann man verändern, wo kann man was anpacken. Gott hat die Welt erschaffen und wir sollen gut auf sie Acht geben. Aber wisst ihr, was auch zur Welt gehört, die Gott erschaffen hat? Und damit schließen wir den Kreis ein bisschen zu dem, was wir heute feiern. Als Gott die Welt erschaffen hat, gehörte zu dieser Welt auch die Menschheit, die er da hineingesetzt hat. Da gehört nicht nur die Natur dazu, sondern das gehören auch die Menschen dazu, die Gott beauftragt hat, auf diese Natur Acht zu geben. Und das, was für die Natur gilt, gilt für uns genauso. Gott hat den Menschen erschaffen und wir sollen gut aufeinander Acht geben. Gott hat den Menschen erschaffen und wir sollen gut aufeinander Acht geben. Und kurz nachdem er den Menschen erschaffen hat und als der Mensch dann eine fatale Fehlentscheidung getroffen hat, als er ungehorsam geworden ist und dann aus diesem Paradies, aus dem Garten Eden vertrieben worden ist, sehen wir, dass ein erstes Drama stattfindet. Wir haben uns das angeschaut in unseren Expeditionen in die Urgeschichte. Da sind 2 Brüder. Und diese beiden Brüder, sie erleben, was passieren kann, wenn Menschen falsche Entscheidungen treffen. Wenn Menschen von falschen Motiven angetrieben werden. Da sind Neid und Missgunst in dieser Situation und daraus resultiert Gewalt, Brudermord. Kain tötet Abel. Das ist das Erste, was uns so begegnet nach dieser Vertreibung aus dem Paradies. Und das, was dort passiert ist, zwischen diesen beiden Brüdern, verfolgt uns bis heute. Verfolgt uns bis heute. Bis hier hinein, in unsere Räume. Dass wir nicht immer gut aufeinander Acht geben. Dass wir nicht immer gut miteinander umgehen. Dass wir aus den falschen Motiven heraus handeln. Dass wir dem anderen nicht mit Liebe begegnen. Dass wir nicht immer füreinander da sind. Dass wir auf uns selbst schauen und bereit sind, manchmal den anderen dafür zu opfern. Das ist das, was uns bis heute verfolgt. Aber Gott hat uns nicht dafür erschaffen, dass wir so leben, wie wir heute leben, sondern er hat uns für etwas anderes erschaffen. Er hat uns dafür erschaffen, dass wir als Menschen miteinander unterwegs sind, dass wir uns gut tun, dass wir uns unterstützen, dass wir uns helfen, dass wir eine gute Gemeinschaft sind. Und er hat das erschaffen mit diesem Blick zuerst auf Mann und Frau, die er in den Garten Eden gesetzt hat, wo er dem Mann gesagt hat, das ist deine Frau, dein Gegenüber. Und sie waren gemeinsam in der Verantwortung für diese Welt. Und sie sollten sich unterstützen in ihrer Unterschiedlichkeit. Sie sollten sich helfen und ergänzen. Und das ist das, was wir zurückgewinnen müssen. Das, was wieder neu aufleben muss, dieser ursprüngliche Gedanke Gottes für uns Menschen. Eines Tages wird Gott diese Natur, diese Welt wiederherstellen. Diese Zusage haben wir. Dass er kommen wird und sein machtvolles Wort sprechen wird und dann wird diese Welt wiederhergestellt, so wie er sie sich vorstellt. Aber er will auch den Menschen wiederherstellen. Und er hat diesen ersten Samen dafür bereits gelegt. Er hat das schon in die Wege geleitet. Und wisst ihr, wann er das getan hat? Heute. Vor über 2000 Jahren. Oder vor knapp 2000 Jahren. An Pfingsten. Pfingsten ist der Moment, wo er genau dieses wieder in die Wege leitet. Dass die Menschheit sich erneuern kann. Pfingsten ist der Geburtsort der Gemeinde. Gottes machtvolles Wirken durch seinen Geist in dieser Welt. Da hat er sich ein neues Volk, eine neue Menschheit herausgerufen, die mit ihm unterwegs ist, die bereit ist, diesen neuen Weg mit ihm zu gehen, zurückzuentdecken, was es heißt, Mensch zu sein. Unterwegs mit dem alten Auftrag, nämlich Ebenbild Gottes zu sein in einer neuen Form, nämlich als Gemeinde miteinander unterwegs in der Nachfolge von Jesus, der uns zeigt, was es heißt, Mensch zu sein, der uns zeigt, was es heißt, anders zu leben, der uns zeigt, was es heißt, Menschen anders zu begegnen. Und wir können das auch. Er hat uns die Kraft dazu gegeben. Er hat uns die Möglichkeit dazu gegeben, durch seinen Heiligen Geist. Und diese Gemeinschaft ist nur möglich, weil Jesus dafür sein Leben gegeben hat. Er ist ans Kreuz gegangen, er ist gestorben, er hat sein Leben geopfert, damit wir neu entdecken können, was es heißt, als Menschen miteinander unterwegs zu sein. Und diese Gemeinschaft ist ein machtvolles Wirken Gottes. Dass wir hier zusammensitzen, ist ein machtvolles Wirken Gottes in unserem Leben. Denn so wie du hier sitzt, spielt es keine Rolle, wie du heißt und wo du herkommst. Es spielt keine Rolle, wie viel Geld du verdienst. Es spielt keine Rolle, was du in deinem Leben alles bewirkt hast. Das, sobald du durch diese Türen hier durchgehst, verliert das alles an Bedeutung. Das Einzige, was dann zählt, ist, dass wir alle den gleichen Geist haben, wenn wir an diesen gleichen Gott glauben. Das ist es, worauf es ankommt. Und das ist seine Neuschöpfung, die an Pfingsten begonnen hat. Eine neue Menschheit, ein neues Volk Gottes. Es ist Gottes einzigartige Wiederherstellung seiner ursprünglichen Idee von dem, was es heißt, Mensch zu sein. Wir sind noch nicht da. Wir sind noch nicht da, wo es hin soll. Es ist ein Anfang von dem. Aber wir sind auf diesem Weg unterwegs. Und ich hoffe immer weiter mit dem Blick nach vorne. Und auch dafür habe ich mir einen Satz formuliert, der uns nicht überfordert, dass wir von heute auf morgen denken, jetzt muss ich alles ändern. Das wird es nicht. Aber einen Satz, der uns wieder realistische Möglichkeiten aufzeigt. Nämlich, mein Leben so zu gestalten, dass mein Einfluss auf meine Mitmenschen im Laufe der Zeit positiver wird und der negative Einfluss geringer. Mein Leben so zu gestalten, dass mein Einfluss auf meine Mitmenschen positiver wird, dass ich mehr Gutes tue im Laufe der Zeit, dass mein Einfluss auf sie gut sein wird und dass die negativen Einflüsse geringer. Kleine Schritte, aber trotzdem nicht still sitzen, nicht die Hände in die Luft werfen und sagen, das kriegen wir alles gar nicht hin, was Gott sich da vorstellt, sondern ein Ziel vor Augen haben, vorwärts gehen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und was ist der Schlüssel dazu? Und das sagt Gott auch sehr deutlich, der Schlüssel dazu ist die Liebe. Die Liebe. Denn was ist die Liebe? Was sagt sie? Die Liebe sagt nicht, das will ich, koste es, was es wolle, sondern die Liebe fragt, was willst du? Die Liebe sagt nicht, das muss mir gefallen. Ich muss etwas davon haben. Sondern die Liebe fragt, was würde dir gefallen? Was kann ich tun, damit du etwas davon hast? Die Liebe fragt nicht, was habe ich davon? Sondern die Liebe fragt, was kann ich dir geben. Das ist dieses Umdenken, was der Geist Gottes uns schenken möchte, was er in uns bewirken will. Und die Bibel ist in dieser Sache ziemlich realistisch. Ich möchte aus Römer 12 einen Vers vorlesen, der mich immer wieder fasziniert, wie nüchtern, realistisch und doch machtvoll er ist. Römer 12, Vers 18. Paulus schreibt dort: Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Ein klares Ziel vor Augen, haltet Frieden mit allen Menschen, aber sehr realistisch, soweit es euch möglich ist. In kleinen Schritten, im Rahmen eurer Möglichkeiten, nicht euch überfordern. Und genau das ist das, worum es geht, wie wir das nach vorne machen können, wie wir nach vorne gehen können. Und wenn wir uns dieses Denken, dieser kleinen Schritte, dieser positiven Veränderungen und der Liebe selbstverständlich wird, dann bricht in unserem Leben, bricht im Leben unserer Gemeinde und irgendwann hoffentlich auch in der ganzen Welt das neue Miteinander an, das Gott sich für uns gedacht hat. Aber an Pfingsten wissen wir auch, das ist nicht allein unser Werk, sonst würde es uns wieder überfordern, sondern es ist Gottes Wirken, auf das wir uns einlassen müssen. Im Philipperbrief schreibt es: Gott schenkt sowohl Wollen als auch Vollbringen. Und in diesem Wissen müssen wir unterwegs sein, dass wir bereit sind, uns von Gott, von seinem Wirken in unserem Leben überraschen zu lassen. Dass er vielleicht auch manchmal mehr umkrempelt, als es in unserem Bereich möglich ist, weil er es tut. Wenn wir es selbst versuchen würden, würden wir uns überlasten. Aber er kann machtvoll wirken in deinem Leben. Er kann dir Mut schenken, wo du vielleicht bisher Angst hattest. Er kann dir Liebe schenken, wo du vielleicht verbittert gewesen bist. Er kann in deinem Leben umkrempeln, wenn du dich auf ihn einlässt. Aber er kann dir einfach auch die Kraft geben, diesen Weg der kleinen Schritte zu gehen. Immer weiter nach vorne, immer mehr auf ihn hin. Gott möchte in unserem Leben wirken. Er hat groß gewirkt, als er die Welt erschaffen hat. Er hat machtvoll gewirkt, als er seinen Geist gegeben hat, um die Gemeinde zu erschaffen. Aber er möchte auch jeden Tag aufs Neue in deinem Leben wirken, damit wir vorwärts kommen. Und damit wir auf dem Weg sind zu einem anderen, einem besseren Miteinander. Mit uns als Menschen, genauso wie auch mit unserer Umwelt und mit der Natur, in die er uns hineingesetzt hat. Und darum sollen wir bitten. Wir dürfen Gott darum bitten, dass er das tut. Und das möchte ich jetzt tun. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr, ich danke dir für dein machtvolles Wirken in unserem Leben. Dass du die Welt erschaffen hast, dass du uns in diese Welt hineingesetzt hast, dass du es aushältst, dass wir mit dieser Welt nicht immer so umgehen, wie du es dir vorgestellt hast, aber dass du uns auch Lösungen und Auswege zeigst. Danke, Jesus, dass du den Weg dafür geöffnet hast, dass ein neues Miteinander möglich ist. Du hast uns diesen Weg gezeigt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns die Kraft gibst, auf diesem Weg mit dir unterwegs zu sein. Dass du uns die Kraft gibst, sich auf dich einzulassen und dir zu folgen, wohin du uns auch führst. Aber auch, dass du machtvoll in unserem Leben wirkst. Und dass du uns manchmal auch durchrüttelst und schüttelst, wo das nötig ist, damit wir Grenzen sprengen können, die vielleicht vor uns liegen. Ich bitte dich, Herr, wirke kräftig und mit Macht in unserem Leben und gib uns die Kraft, jeden Tag diesen Weg zu gehen, der vor uns liegt. Amen.